Heise Meets, der Entscheider-Talk. Wir besprechen kritische, aktuelle und zukunftsgerichtete Themen aus der Perspektive eines Entscheiders. Heise Business Services begrüßt Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik. Immer aktuell und nah am Geschehen.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer weiteren Folge von Heise Meets. Selbstbestimmt zu arbeiten, sich selbst sein Arbeitspensum zu stecken, arbeiten, wo man will, wann man will, in welchem Zeitraum man will. Das ist so etwas, das im modernen Arbeitszeitalter sich so mancher Arbeitnehmer jetzt wünscht, gerade in kleinen, mittleren, aber auch in größeren Unternehmen. Aber wie sieht es da mit der Verantwortung aus? Wer trägt jetzt eigentlich die Verantwortung, wenn einmal etwas schief geht, wenn Deadlines nicht gehalten werden oder wenn technische Probleme auftreten? Und wie sieht es mit der Rolle der Führungskraft aus? Welche Verantwortung hat sie da zu übernehmen und wie kann sie einen selbstbestimmten Arbeiter dahingehend steuern? Über Selbstverantwortung und neue Rollen von Führungskräften in diesem Umfeld werden wir heute sprechen. Und zu diesem Thema freut es mich sehr, eine Expertin im Bereich der Führungskultur im digitalen Zeitalter bei uns zu haben. Es ist Barbara Liebermeister vom Institut für Führungskultur im digitalen Zeitalter. Barbara, herzlich willkommen nochmal bei Heise Meets.
Ja, danke schön, Sebastian. Du weißt ja, immer gerne wieder.
Und ich habe jetzt schon das Stichwort genannt, Selbstverantwortung. Darum soll es ja heute auch im Zentrum gehen. Selbstverantwortung gerade im Kontext von selbstbestimmten Arbeiten. Aus deiner Perspektive einmal gesprochen, was bedeutet der Begriff Selbstverantwortung in diesem Kontext? Warum ist er gerade hier heute so wichtig geworden, im digitalen Arbeitsumfeld vor allem?
Ja, super spannende Frage und tatsächlich drängt es dort an allen Ecken und Enden in der Wirtschaft oder in der realen Umsetzung. Weil wie häufig wird mir von Führungskräften heute gesagt, Barbara oder Frau Liebermeister, ich würde ja gerne delegieren, mehr delegieren ins Team, aber meine Leute, die picken sich regelrecht nur die Rosinen heraus. Und ich kann das natürlich nachvollziehen, dass mit den Rosinen wir Menschen, wir sind ja relativ einfach gestrickt und wir versuchen natürlich viel Energie zu sparen. Und wenn man Richtung New Work Bewegung guckt, zuerst mal, wo kommt die her? Von Friedhof Bergmann begründet damals, der festgestellt hat, wenn Menschen wirklich, wirklich etwas wollen, dann bestimmen sie selber, dann ist der Output der Arbeit eine ganz andere und dann ist es mit auf der einen Seite Selbstbestimmung, die Basis von New Work und dahingehend mit der Selbstverantwortung ein leichtes. Nur, das ist natürlich die Theorie. Zuerst mal fängt es damit an, dass ich als Führungskraft nicht sagen kann, heute fangt ihr mal alle an, selbstbestimmt zu denken und zu handeln und selbst die Verantwortung zu übernehmen. Es hängt zuerst mal davon ab, was habe ich denn im Vorfeld für Arbeit mit meinem Team geleistet? Also wie habe ich mein Team im Vorfeld schon an die Hand genommen, Vertrauen aufgebaut, mein Team sozusagen dahin gesteuert, dass ich sage, der heutigen Zeit der Zusammenarbeit brauchen wir ein schnelleres Miteinander, häufig als agil bezeichnet, brauche ich Experten in meinem Team, die auch gewisse Rollen übernehmen. Und haben wir denn gemeinsam unsere Rollen tatsächlich definiert im Team? Haben wir darüber gesprochen, wie wir miteinander arbeiten, wie wir kommunizieren, wo die Rolle des einen anfängt und wo die Rolle des anderen vielleicht aufhört? Das schon mal so zur Einstimmung.
Aber das bedeutet ja auch, dass sich das Rollenverständnis insofern ein bisschen ändert. Ich meine, es ist jetzt nicht mehr so im klassischen Sinne, dass ich hier den Abteilungsleiter habe, der den Hut auf hat sozusagen. Und ansonsten sind alle Angestellten so im Feld, die bekommen die Arbeiten delegiert oder übertragen. Und der Abteilungsleiter trägt sozusagen die Verantwortung, dass alles rechtzeitig fertig ist und kontrolliert auch immer nach, dass die Leute dahinter sind. Wenn jetzt 4 von 5 Angestellten im Homeoffice arbeiten, ist es ja auch eine Schwierigkeit, das auf die Art und Weise einzuholen.
Da hast du vollkommen recht. Wir ändern Führungsstile oder wir sollten unseren Führungsstil überdenken und infolgedessen natürlich auch die Rollen der Einzelnen. Aber wenn wir mal bedenken, dass wir aus einer Zeit kommen, wo Command and Control von der Führungskraft erfordert war und dann das Team nur übertragen, die Zuarbeiter waren, ist es tatsächlich heute eher vom Verständnis so, dass die Führungskraft vom Kommandeur zum Enabler, zum Befähiger des Teams wird, der im oder die natürlich im besten Fall Experten und Expertinnen in einem Team zusammen hat und schaut, wo sind die Talente und Stärken der jeweiligen Person. Und wie orchestriere ich diese Stärken zum großen gemeinsamen Ziel? Und da erkennt man schon ganz deutlich, dass Führung eine andere Rolle bekommt und dadurch natürlich auch, weil die Führungskraft heute nicht mehr alles wissen kann, aufgrund der Schnelllebigkeit und der Informationsflut, braucht sie Experten im Team. Man kann das auch einfach in den, ich nenne mal eine Sportmannschaft, sei es eine Fußballmannschaft, eine Handballmannschaft, jede Person innerhalb des Teams, obwohl die alle Fußball und Handball spielen können, ist gemäß ihren Stärken eingesetzt. Entweder ein Verteidiger wird kein Angriffsspieler, ein Torwart auch kein Verteidiger in dem Sinne. Und so genau ist es für mich dann als Führungskraft erforderlich, wen habe ich denn hier überhaupt vor mir sitzen und ist jedem in meinem Team auch seine Rolle klar? Und meistens fängt die Delegation mit dieser Analyse an. Und Hand aufs Herz, wer macht das denn da draußen?
Da muss man ja auch schon sehr, sehr persönlich, glaube ich, auch werden, sehr in die individuellen Stärken, aber auch in die individuellen Neigungen gehen. Es ist ja nicht damit getan, dass ich an jeden x-beliebigen Arbeiter hingehen kann und sagen, hier hast du jetzt einen Laptop, geh nach Hause, bis Freitag machst du die Arbeit von selber. Ne? Also da gibt's manche, die wahrscheinlich super darauf anspringen und andere können wahrscheinlich damit überhaupt nicht umgehen.
Definitiv. Und das Thema ist vereinfacht heruntergebrochen. Es steht und fällt alles mit einer offenen, vertrauensvollen und sehr transparenten Kommunikation und infolgedessen auch Rollenverteilung im Team. Und das heißt zuerst mal, bevor wir anfangen zu arbeiten, uns darüber im Klaren zu werden. Das schärft auf der anderen Seite natürlich auch die Teambindung oder schafft überhaupt mal das Verständnis, dass wir nicht eine Arbeitsgruppe sind, in welcher jeder losgelöst vor sich hin wurschtelt, sondern dass jeder von der Zusammenarbeit oder Zuarbeit des anderen abhängig ist oder dass die gesamte Team-Performance eine ganz andere ist, wenn wir hier ein Teamverständnis haben und es schafft gleichzeitig eine Berechtigung für jede oder jeden Einzelnen im Team. Ah, deshalb bin ich da. Dieses Thema Sinnstiftung oder verenglischt Purpose ist deshalb so ein Riesenthema. Nur welche Führungskraft macht sich kontinuierlich in Meetings beispielsweise Gedanken oder die Arbeit nochmal darauf hinzuweisen, ach Mensch, Beate, gestern dein Einsatz beim Meeting an der Stelle, da wurde mir nochmal deutlich, du bist diejenige bei uns im Team, die tatsächlich ein klares Verständnis für Zusammenhänge hat, die auf den Punkt analysieren kann. Vielen Dank dafür nochmal. Nicht nur, dass ich dann Anerkennung ausspreche, sondern ich definiere, mache nochmal für jeden Einzelnen im Team deutlich, wofür Beate bei uns über ihre normale Funktion hinaus auch noch steht. Und es muss natürlich ein ausgewogenes Verhältnis bedingen, dass jeder einmal eine solche Ansprache kriegt, so dass solche Dinge auch klar werden. Also nicht nur die klassische Aufgabe, sondern wofür steht Beate denn noch bei uns im Team? Und das sind schon identitätsbildende Merkmale, die ich da schaffe, alleine mit der offenen, klaren und sehr wertschätzenden Kommunikation.
Sodass Beate absolut klar ist, nicht nur was ihre Rolle in dem ganzen Gefüge ist, sondern auch den Wunsch in ihr verstärkt sozusagen, das weiter zu tun, sich da weiter rein zu investieren und eben aus Eigenantrieb und Eigeninitiative diese Arbeit zu machen, also sich selber in dieser Rolle identifizieren. Ne?
Ja, und damit ganz eng verknüpft ist tatsächlich das Thema Anerkennung. Also wenn ich eine Stärken- und Talente-fokussierte Führungskraft ausmache, die ständig unterwegs ist in ihrem Team, auf die Stärken zu gucken, die Schwächen nur deshalb wahrzunehmen, dass ich dann weiß, ah, das kann Beate nicht so gut, da muss ich ihr den Tobias an Hand geben oder den Sebastian als Beispiel, dass die in dem Projekt dementsprechend performt, dann drücke ich aus, wie wir alle aufgesetzt sind, nämlich lösungsorientiert. Und nicht da musst du besser werden, sondern was kann jeder und wer muss ich wem an Hand geben, damit der gesamte die Teamproduktivität eine ganz andere wird. Und da habe ich auch gestern schon ein Statement so abgelassen. Es geht in Zukunft auch immer mehr dahingehend, dass wir nicht die Führungskraft als Einzelne bewerten, sondern in Zukunft wird es immer mächtiger, dass das Team als solches bewertet wird. Die Führungskraft wird in dem Zusammenhang halt nur bewertet, ey, wie performt das Team von dir? Und wenn dort Irrelevanzen sind oder wenn man da mit der Leistung, mit der Performance nicht zufrieden ist, dann muss die Führungskraft im Team, in der Teamzusammensetzung, wie das bei Fußballmannschaften ist, muss die was ändern oder halt eben an ihrem Führungsstil. Aber ganz wichtig ist die regelmäßige Kommunikation. Ich könnte vereinfacht runterbrechen, in Werkzeug für die Zuhörenden sagen, macht euch mal Gedanken, ist tatsächlich jedem in eurem Team klar, wer für welche fachlichen Fähigkeiten und darüber hinaus auch für Soft Skills, über welche Soft Skills verfügt und sind die tatsächlich dementsprechend eingesetzt? Also zuerst mal, wer hat welche Fähigkeiten? Und sind die dementsprechend eingesetzt, um dann zu justieren, oder dann ist es natürlich immer einfacher zu justieren, wenn jemand diese Rolle übertritt, weil dann kann ich mir als Führungskraft sagen, ich habe das wahrscheinlich nicht klar genug ausgedrückt. Und wie mache ich das? Ne?
Was mache ich denn, um jetzt so in diesem Spirit der gerade stattfindenden Fußball-EM zu bleiben, was mache ich denn dann so als Teammanager, wenn ich zwei Spieler habe in meinem Team, die beide aber der festen Überzeugung sind, dass sie auf der Zehnerposition richtig aufgehoben sind?
Mhm. Zuerst kann ich ja mal sagen, ich kreide immer zuerst die Führungskraft an. Also ich kreide auch immer zuerst mich an. Woran kann es liegen, dass beide diesen Eindruck haben? War meine Kommunikation und meine Rollenzuweisung nicht klar genug? Was haben wir in der Vergangenheit dafür gemacht, dass es den beiden Personen klarer sein können, dass nicht beide auf Position 10 spielen können? Das ist mal zuerst in die Analyse gegangen, weil das kommt ja irgendwo her. Du hast letzten Endes immer das Ergebnis vor dir, oder anders ausgedrückt, du hast immer das Ergebnis deiner Führung vor dir. Hast du also einen Konflikt oder genau diese Situation, kann ich sagen, was hast du denn in der Vergangenheit dafür gemacht als Führungskraft, dass die beide diesen Eindruck haben? Oder hast du zu wenig geschürft an gewissen Punkten? Und zuerst muss ich mal verstehen, wo es herkommt, um dann natürlich in die Diskussion mit denen zu gehen und zu sagen, wo seht ihr euch? Also aber all diese Dinge müssen vorher passieren. Ja?
Ja, also ich muss ganz klar festlegen können, welche Rollen braucht das Team, welche Rollen gibt es in dem Team, wer hat welche Stärken für welche Position, die es zu besetzen gilt und das dann auch möglichst transparent darlegen, damit auch jeder versteht, warum jede individuelle Person die einzelne Rolle hat, sozusagen.
Ja. Und ich gebe dir ein ganz einfaches Beispiel. Stell dir mal vor, du hast ein Team, lass mal, Durchschnittsteam in Deutschland liegt zwischen 5 und 10 Personen bei den kleineren Teams. Und du hast ein Team, wo jeder total davon überzeugt ist, er ist die richtige Position in der richtigen Rolle. Alleine das merkt die jeweilige Person ja daran, weil ihre Leistung enorm ist. Da sagen ja die Teammitglieder, ey, cool, dass du das gestern so gemacht hast und Mensch, finde ich toll. Oder ich kriege Zuspruch von meinen Kollegen und Kolleginnen und Vorgesetzten oder Schnittstellen, anderen Abteilungen. Das heißt, ich merke, ich kann etwas richtig gut. Alleine diese Bestätigung zu erhalten, dass ich etwas richtig gut kann und dass ich noch mehr kann, das ist auch so etwas Führungsthema. Aber wenn ich merke als menschliches Wesen, und da gehe ich mal in die Neurowissenschaften rein, wenn ich als menschliches Wesen merke, ey, ich kann das richtig gut und die Menschen sind richtig happy mit meiner Leistung, dann spornt mich das alleine doch an, mehr zu tun oder so fortzufahren, vereinfacht ausgedrückt. Das ist die beste Motivation, die ich haben kann.
Und wenn ich so motiviert und so engagiert bin, dann will ich natürlich auch Sorge tragen, dass meine Arbeit so gut wie möglich und so pünktlich wie möglich ankommt.
Absolut. Und dann kriege ich umso schneller wieder die Anerkennung, weil dieses Ding, das dahinter hängt, das ist Dopamin. Das ist das Hormon, das freigesetzt wird, rein biochemisch, wenn wir von jemand eine ernst gemeinte Anerkennung bekommen. So, nur sind wir Dopamin-Junkies als Menschen. Das heißt, wir merken, merken, und das, da spreche ich aus Erfahrung, aber Sebastian, du kannst das sicherlich gleich nachvollziehen, wenn wir ein ernsthaftes, glaubwürdiges Lob bekommen. Das Glaubwürdigkeit wird meist dadurch erreicht, dass es an ein Beispiel gekoppelt ist. Ey, ich habe das gestern bei dir beobachtet oder in der Situation, toll, wie du da das Wort ergriffen hast oder toll, wie du da deinen Mann, deine Frau gestanden hast. Das hat einen richtigen Drive gegeben für uns oder was auch immer. Also wenn das gekoppelt ist an ein Beispiel, wo ich die Anerkennung ausmache, das ist mächtiger, weil es die Glaubwürdigkeit erhöht. Das Doofe an Dopamin ist, wenn wir diese Anerkennung spüren und bekommen, das ist so wie, wir haben da so einen Junkie-Charakter dahinter. Danach Genau. Und insofern ist dieses Thema, was kann ich richtig gut und hilft mir mein Chef, meine Chefin dabei, dort eingesetzt zu werden und das auch zu erkennen und dem Team deutlich zu machen und ich streiche Erfolge dafür ein, dann ist das Thema mit der Selbstverantwortung gar nicht, dann ist das so eine logische Konsequenz, möchte ich fast sagen.
Mhm. Aber gleichzeitig muss man ja auch in der Lage sein, mit Fehlern umzugehen. Wenn dann mal was nicht geklappt hat, muss man ja auch konkret ansprechen können, hier, Barbara, da an der Stelle, das hat aber einfach nicht funktioniert.
Definitiv. Und das ist wieder das Thema, was alles umfasst, auch so natürlich eine Rollenklarheit, nämlich das Thema Kommunikation. Wie gehen wir, wenn ich jetzt Vorgesetzte bin oder wenn ich Teamleader bin, das Wort Vorgesetzte mag ich schon gar nicht. Ja, ich habe nur eine andere Rolle als Teamleader, ja, aber vorgesetzt ist ein ganz komisches Wort heutzutage.
Vorgesetzt ist ja wirklich so, als ja, als bekommt man einen vor die Nase gesetzt,
ja, der sagt, genau, was man zu tun hat. Genau. Deshalb mag ich eher die Verantwortung des Teams zu übernehmen und das Große und Ganze im Blick zu haben und die Menschen dazu zu enablen, zu befähigen und die weiterzuentwickeln. So, und wenn ich starte als Führungskraft in einem Team oder ich starte in einem neuen Projekt oder ich habe das Empfinden, wir sollten an unserem Team arbeiten, dann spreche ich mit meinem Team mal Folgendes durch. Leute, wie läuft denn bei uns beispielsweise das Feedback im Team? Seid ihr damit einverstanden, wie das in der Vergangenheit gehandhabt wurde oder nicht? Weil in der heutigen Zeit ist es ja so, die lädt regelrecht zum Fehlermachen ein. Ich darf das mal so sagen, weil wir sind in einer Zeit, wo wir nicht mehr auf Erfahrungswerte zurückgreifen können, weil wir theoretisch alles neu denken sollen, also disruptiv denken sollen. So, wenn ich also etwas neu machen soll, selbst wenn ich eine Fähigkeit und Talent dafür habe, weiß ich noch nicht, ob es funktionieren wird, weil ich halt keine Erfahrungswerte habe. So, und deshalb sind Fehler machen, wenn ich mich weiterentwickeln möchte, als Abteilung, als Unternehmen, als Mensch, die sind heute mehr gewollt als in der Vergangenheit, möchte ich sagen. Und einfach kann man diese Hürde nehmen durch ein wunderbares Beispiel oder Werkzeug. Also zuerst mal, dass ich das Thema zum Thema mache, dass ich ein Bewusstsein schaffe für Fehler im Team. Gerade das, was ich eben schon als Kontext benutzt habe, wenn nicht heute, wann dann? Aber wir sollten bei unserer Fehlerkultur lernen, Fehler zwischen gut und richtigen Fehlern, also zwischen guten und schlechten Fehlern zu unterscheiden. Und zwar gibt es ein wunderbares Tool, das da heißt, schlechte Fehler sind die, wo ich das Können habe und auch die Erfahrung aus der Vergangenheit und die dann trotzdem passieren. Die sollten nach Möglichkeit nicht passieren. Aber gute Fehler sind die, wo Menschen unseres Teams oder wir als Team das Können und die Talente dazu haben, aber unter Umständen nicht die Erfahrung. Aber wir müssen uns weiterentwickeln. Wir sollen ja alles neu denken, disruptiv denken. Und deshalb sollten wir gemeinsam vielleicht auch Fehlerkorridore definieren, weil das ist natürlich je nach Abteilung ganz unterschiedlich und ich würde behaupten, auch je nach Branche ganz unterschiedlich, weil sprechen wir von Menschen im medizinischen Bereich, sind das mit Sicherheit andere Toleranzgrenzen oder Situationen, in denen wir uns Fehler eingestehen können und auch wo wir mit einer Fehlertoleranz arbeiten können, als zum Beispiel in der Buchhaltung.
Ja, ich meine, Geld, das fehlt, fehlt einfach. Das tut einfach weh. Das ist ja. Prozessfehler, da kann man analysieren, wie der Prozess passiert ist und man kann das irgendwie iterativ verbessern und ausmerzen. Aber wenn irgendwo einfach Geld fehlt, das ist...
Ja, aber das Charmante an dieser Fehlerdefinition, also es gibt gute und schlechte Fehler, ist einfach auch ein psychologischer Effekt, der dem Team übermittelt wird. Ein Fehler per se ist nicht schlecht, wie wir es eher in unserer deutschen Kultur gelernt haben, sondern wir sollten lernen, Fehler unterschiedlich zu kategorisieren und gemeinsam zu definieren, wo haben wir Toleranzen und sollten wirklich neue Wege gehen, sollten Dinge ausprobieren, selbst wenn das nachher nicht rund läuft, und wo sollten wir nach Möglichkeit keine Fehler machen. Alleine diese psychologische Wirkung, dass ein Fehler nicht grundsätzlich ein Fauxpas ist, das ist sehr hilfreich.
Weil du ja vorhin gesagt hast, Tool. Da gibt es wahrscheinlich jetzt sehr viele, die sich denken, ja, kann ich das eigentlich lernen? Kann ich das erlernen, diese richtigen Rollen zu schaffen, richtige Führungskultur zu machen? Kann ich es lernen, Selbstverantwortung in meinen Angestellten, in meinen Mitarbeitern zu schüren, zu wecken, zu pflegen?
Wunderbare Frage, Sebastian. Und in der Tat, aufgrund unserer Kultur und der jahrzehntelang anderen Führung ist es nicht so einfach. Und was ich in der Regel feststelle, ist, dass es an der Kontrollverlustfähigkeit von Führungskräften mangelt. Was auch nachvollziehbar ist, weil unsere Gehirne sind darauf konditioniert, dass wir seit Jahrzehnten eher so gelernt haben, wir kommen aus der Industrialisierung, da waren Standards erforderlich, Standards wurden produziert, Standards sind dafür da, kontrolliert zu werden, und das hat sich natürlich auch in unserem Führungsstil niedergeschlagen.
Da war auch so. Das Ergebnis, das muss genauso rauskommen.
Genau, weil und nicht anders. Genau. So, und wenn du halt unsere Gehirne, die dann jahrzehntelang so konditioniert sind, von heute auf morgen umpolen sollst, dann tut sich unser Gehirn per se schwer. Und da ist zuerst mal der Appell, dass wir Geduld aufbringen sollten und die Veränderungsschritte meines Teams, also wer, wann, wie viel Selbstverantwortung oder dass ich überhaupt die Menschen an die Hand nehme, selber mir gegenüber auch so tolerant sein muss. Es sollen kleine Schritte sein, die gegangen werden, und die starten damit, dass ich, wenn wir ein Tool ausprobieren, ich schon nicht mehr den Anspruch haben sollte, ey, wenn wir das jetzt gut finden und wir probieren das in dieser Marschrichtung aus, dann machen das alle 100 so. Ne? Das wird zu 100% funktionieren, sondern selbst wenn 3 damit total happy sind von meinem Team, dann ist das schon ein Riesenerfolg. Das heißt, an meiner Erwartungshaltung zu arbeiten, das ist ein Riesenhebel bei meiner Kontrollverlustfähigkeit, dass ich nicht wie in der Vergangenheit, wenn ich etwas sage oder wenn etwas gemacht ist, dann folgen alle, sondern dass wir dran denken, das ist ein Veränderungsprozess und wir brauchen Geduld, brauchen allerdings auch das Feiern unserer Erfolge und eine viel kleinere Einteilung in kleinere Schritte, die wir haben sollten.
Haben wir denn, da haben wahrscheinlich viele das Problem, oder kommt wahrscheinlich bei vielen der Gedanken, haben wir überhaupt die Ressourcen und die Zeit dafür? Ich meine, Deadlines müssen gehalten werden, Projekte müssen erfüllt werden. Habe ich da die Zeit und die Geduld, zu sagen, ich muss da jetzt auf die Bedürfnisse und auf die Rollen von jedem Einzelnen erstmal eingehen, damit ich die richtig abholen kann. Den meisten wäre es viel lieber, einfach zu sagen, hier ist ein Tool, das müssen jetzt alle benutzen und damit machen wir das jetzt.
Ja, und das ist alter Stil. Hier haben wir ein Tool, damit machen wir das. Es gibt keine Standards mehr. Punkt 1. Die Welt und auch das Zusammenleben lebt vom Ausprobieren in Zukunft. Ne? Nur zuerst einmal, es sollten halt kleine Schritte gegangen werden. Und dieser kleine Schritt kann darin bestehen, ich muss Dinge ja sowieso machen. Nur, ich kann sie in die Hand von meinen Teammitgliedern geben. Ich habe letztens den Tipp gegeben an eine Führungskraft, das war natürlich sehr provokant, aber die waren auch schon eine Stufe weiter Richtung ganz agiles Team und schon in gewisses Maß an Selbstverantwortung da. Und da hat mich die junge Frau gefragt, du Barbara, was mache ich denn jetzt im nächsten Schritt? Und da sage ich, du, wie groß ist dein Team? 8 Leute mit mir, okay, dann such dir 7 Führungsaufgaben von dir und übertrage die entsprechend den Talenten, die du dafür in deinem Team hast. Und dann guckst du, was passiert. Jetzt hört sich das für den einen oder die andere vielleicht völlig krass an. Aber Führungsaufgabe, eine Führungsaufgabe ist nicht immer eine Aufgabe, wo ein Menschenleben dranhängt. Und ich betone das mal ganz bewusst. Eine Führungsaufgabe ist zum Beispiel auch, dass ich die Intention haben soll als Führungskraft, dass meine digitalen Meetings super spannend ablaufen. Weil dann habe ich die Leute bei mir auf der Matte, dann sind die mit Eifer dabei. Wenn ich jetzt zum Beispiel als Führungskraft eher ein introvertierter Typ bin, ich weiß aber, bei uns in den digitalen Meetings oder in gewissen Meetings könnte es schon etwas dynamischer zugehen. Dann suche ich mir in meiner Verantwortung als Führungskraft, die das große Ganze im Blick haben sollte, einen aus meinem Team oder eine, die sehr extrovertiert ist, die förmlich danach lechzt, unter Umständen unsere Teammeetings digital zu führen und sich da besondere Dinge einfallen zu lassen. So. Was wäre da das Schlimmste, was passieren könnte? Die probiert es beim ersten Mal, das wird noch nicht rund, aber wahrscheinlich, wenn ich sehr introvertiert bin und das sehr starr in der Vergangenheit abgehalten habe, wird es doch schon eine deutliche Verbesserung geben. Und ich warte dann einfach mal ab, wie sich das im Laufe der nächsten Wochen entwickelt. Ich kann auch jede Veränderung als Pilotprojekt definieren. Aber Fakt ist, ich werde nicht drum herum kommen, weil das Gros der Führungskräfte jammert und sagt, wir schaffen es nicht mehr. Und der Grund dahinter ist, weil sie alle noch viel zu wenig delegieren.
Ich glaube auch, dass sich so manche Führungskraft, die diese Worte jetzt hört, auch denkt, ja, aber wie soll ich denn das delegieren, wenn ich gleichzeitig ja auch kontrollieren muss, dass das Ganze auch zufriedenstellend erfüllt wird. Ne? Wenn ich es selber mache, weiß ich's.
Andere Kontrollpunkte einbauen. Das heißt, ich muss unter Umständen nicht kontrollieren. Vielleicht, das ist halt, und wie du das schon merkst, sehr, sehr individuell zu betrachten. Es kommt ja auch darauf an, welche Aufgabe ich delegiere. Und vielleicht ist jemand anderes in dem Team von der Erledigung dieser Aufgabe abhängig. Und insofern übernimmt der natürliche Fluss des Geschehens die Kontrolle. Muss ich da als Führungskraft noch hingucken? Wäre es nicht vielleicht viel peinlicher, wenn die Schnittstelle in einer anderen Abteilung säße und der Barbara sagen würde, ey Barbara, wir warten auf deine Ergebnisse, wo bleiben die denn? Da muss ich nicht noch zusätzlich die Schleife durch meine Führungskraft eingebaut haben. Außer die Führungskraft sagt, ich muss aber alles unter Kontrolle haben. Also, und dann sind wir wieder in der alten Welt unterwegs. Ich biete als Führungskraft kontinuierlich Unterstützung an meinen Leuten. Aber wenn jeder mit Eifer bei der Sache ist, weil er weiß, er ist sinngemäß eingesetzt und kriegt auch regelmäßig die Anerkennung von mir, vom Team, von anderen Schnittstellen, dann ergibt das von sich selbst schon eine Selbstverantwortung und eine Dynamik. Und auch wenn wir regelmäßig uns über unsere Verantwortungen unterhalten und wo es Engpässe gibt oder wo jemand Unterstützung braucht. Das geht schon in kleinen Catch-up-Meetings, die jeden Tag abgehalten werden in kleineren Teams, wo es heißt, wer hat was ganz schnell auf dem Schreibtisch heute? Wo brennt bei wem der Schreibtisch und wo kann ich als Führungskraft oder jemand aus unserem Team kurz unterstützen? Ist nicht überall exerzierbar, aber anhand dieser Ansätze, die ich nenne oder Impulse, die ich gebe, sieht man schon, dass es nicht auf jede Branche, nicht auf jede Abteilung, nicht auf jedes Team anzuwenden, aber deshalb sind gerade die wirklich nachhaltigen Werkzeuge ganz individuell zu betrachten.
Ich glaube, die Angst vor dem Kontrollverlust in manchen Führungskräften, die geht ja oft auch einher mit einer Rechenschaftspflicht. Ne? Am Ende des Tages muss ich nach oben rechtfertigen können, warum die Dinge so gelaufen sind, wie sie gelaufen sind.
Definitiv.
Also je mehr Verantwortung ich an meine Mitarbeiter abgebe, beziehungsweise je mehr Selbstverantwortung die Mitarbeiter übernehmen sollen, umso mehr verteilt sich die Verantwortung über mehrere Leute, die ich aber trotzdem, die Rechenschaft, die ich nach oben habe, bleibt ja deswegen immer noch dieselbe.
Ja, und du sprichst einen sehr wichtigen Punkt an, weil nicht selten erlebe ich genau das. Da ist eine Führungskraft, die allein von ihrer Position, Funktion im Vorstandsmeeting dabei sein darf, soll Bericht erstatten, aber weil sie schon ihr Team auf sehr agile Methoden umgestellt hat, kann die nicht zu allen Projekten Rechenschaft ablegen. Und sagt dann an einer gewissen Stelle, hierzu bräuchte ich einen Input, wenn das tiefer geht an der Stelle, von meinem Projektverantwortlichen. Der darf aber anhand seiner Funktion in diesem Meeting, in dieser Teilnehmerrunde nicht dabei sein. Und deshalb kommt es auch immer drauf an, was schreibe ich mir als Unternehmen oder als Konzern auf die Fahne, inwiefern bei uns Selbstverantwortung, Selbstbestimmung oder New Work gelebt wird.
Jetzt hast du es schon gesagt, das ist natürlich immer sehr abhängig davon, wie ist das Team schon vorher aufgebaut, was für Strukturen sind bereits vorhanden, wie groß oder klein ist das Team. Gibt es dennoch trotzdem so ein paar goldene Regeln grundsätzlich, die man da mitgeben kann, wie man Selbstverantwortung in den Mitarbeitern schürt und gleichzeitig selber in der Lage ist, so ein bisschen diesen Kontrollverlust im Griff zu halten?
Also über allem steht Kommunikation, Kommunikation, Kommunikation und Vertrauen. Und den ersten wichtigen Schritt mache ich mit diesen Tools, die ich vorhin schon beschrieben habe. Ne? Wie viel Selbstverantwortung hat denn jeder bei uns für seine Rolle im Team? Und was ist überhaupt deine Rolle? Wie hast du deine Rolle bisher wahrgenommen? Gibt es Engpunkte? Gibt es Schnittmengen mit anderen, dass man das wirklich zum Thema macht? Und ein weiterer sehr wichtiger Punkt ist die persönliche Nahbarkeit der Führungskraft. Also inwiefern wage ich es als Führungskraft, auf mein Team zuzugehen, sagen, bei mir brennt heute die Hütte. Ich bräuchte eine Entscheidung an der und der Stelle. Bin ich nachgefragt worden, was würdet ihr denn entscheiden? Können wir da mal ganz kurz ein Brainstorming zu führen? Und das schürt natürlich total Augenhöhe, Vertrauen, zahlt ein auf Transparenz, auf Kommunikation, auf Nahbarkeit. Und wenn meine Führungskraft so als Role Model fungiert, ey Leute, ich bin gerade in einer Zwickmühle, was würdet ihr an meiner Stelle entscheiden? Nur um ein Beispiel zu nennen, ja, dann förderst du natürlich solche Gedanken innerhalb des Teams. Ob bei mir ist heute, liegt das auf dem Schreibtisch und lass mich heute einfach nur mal ganz in Ruhe arbeiten, dann kriege ich das bis heute Abend hin. Oder ich brauche, bevor ich starte mit meinen drei Herausforderungen heute, zuerst mal, liebe Barbara, mit dir als Vorgesetzte oder als Teamleader eine Tasse Kaffee, bring mich mental mal auf den richtigen State, dann kriege ich das gewuppt. Aber diese Offenheit, die schaffe ich natürlich damit auch schon, wenn ich mich an der einen oder anderen Stelle selber nahbar zeige.
Es gibt wahrscheinlich ein paar Angestellte, die sich da möglicherweise auch gerade denken, hey, du bist der Vorgesetzte, das ist deine Aufgabe, damit eine Lösung zu kommen. Ich hab bis 18 Uhr hier noch ein Projekt fertig zu machen.
Definitiv, da hast du vollkommen recht. Aber das, wenn es solche Menschen bei mir im Team gibt, ist das wieder ein Ergebnis meiner Führung. Und das zeigt mir als externe Beraterin zum Beispiel ganz deutlich, ey, was wurde denn in der Vergangenheit dafür getan, dass dieser Mensch anders denken würde? Was habt ihr in der gemeinsamen Kommunikation, in der gemeinsamen, ich nehme auch Verantwortung für Teammitglieder, dass es denen gut geht, weil wir ein Team sind und keine Arbeitsgruppe. Was wurde dafür schon gemacht? Was sind unsere Werte? Wie arbeiten wir zusammen und erreichen unsere Ziele? Und da siehst du schon wieder, was ich zu Anfang gesagt habe. Es geht nicht darum, dass ich heute plötzlich reinstiefeln kann als Führungskraft und kann sagen, so, ihr wisst ja alle, was euer Job ist. Jetzt nehmt mal eure Selbstverantwortung in die Hand und eure Selbstbestimmung und schaut mal, wie ihr damit klarkommt. Sondern das hat natürlich immer mit einer Vorarbeit, aber auch mit einer kontinuierlichen Arbeit zwischen Team und Führungskraft zu tun.
Ja. So ein bisschen gute Zeiten, schlechte Zeiten gespielt. Hast du so aus dem Stegreif zwei Beispiele verrat für so etwas, was du erlebt hast, wo so etwas besonders gut, aber auch wo so etwas alles andere als gut gelaufen ist?
Ja, ich habe tatsächlich ein Beispiel, das hatte ich vorhin schon so realistisch wie ging angeteasert. Und zwar, es ging in einem sehr hierarchischen, großen Unternehmen, namhaften Unternehmen darum, dass eine Abteilung, keine unwesentliche Abteilung von 25 Leuten, innerhalb kürzester Zeit zum agilen Team entwickelt werden sollte. Und die haben das tatsächlich geschafft innerhalb von knapp 2 Jahren. Das war enorm. Zwei Dinge dazu. Das eine, wirklich die schlechten Zeiten, die haben sich zum Teil fast gekloppt wie die Kesselflicker, darf ich sagen. Also man muss tatsächlich, wenn man solche Strukturen natürlich aufbricht und andere Wege geht und dann auch noch als Role Model Abteilung fungieren soll im Konzern, muss man sich darauf einstellen, dass wieder Erwartungshaltung, also das ist nicht immer...
Revolution geht selten friedlich vonstatten. Ne?
Ganz genau, dass man sich darauf einstellt und das ist wirklich in der einen oder anderen Ausprägung so gestrandet, dass die Verantwortliche im Vorstand saß und sagt, ich kann euch jetzt dazu keine Auskunft geben, weil der Projektverantwortliche darf hier ja nicht mit am Tisch sitzen. Das ist das eine, wenn man das mal negativ eher beschreiben will. Was sehr positiv ist und was auch für viele, die jetzt zuhören, sehr hilfreich sein kann, ist, arbeitet sehr viel mit Stories. Mit Storytelling, / Metaphern. Weil was erzeugen Metaphern? Ich gebe auch gleichzeitig ein Beispiel. Sie schaffen aus den Mitwirkenden Beteiligte. Und was meine ich damit? Ich hatte in diesem Team eine Metapher erzählt, die hatte ich ganz zu Anfang der Teamentwicklung erzählt. Und zwar ein alter Cherokee-Indianer saß mit seinem Enkelsohn am Lagerfeuer und die schauten so versonnen in die Flammen und plötzlich sagt der Großvater zu seinem Enkel, mit uns Menschen ist es hier wie mit den Flammen. Und da sagt der Enkelsohn, was meinst du damit, Großvater? Naja, so wie die Flammen gegeneinander kämpfen, kämpfen in uns Menschen täglich der weiße Wolf und der schwarze Wolf. Der weiße Wolf steht für unsere positiven Attribute wie Mut, Neugier, Zuversicht und der schwarze Wolf für unsere negativen Attribute, für Neid, Missgunst, Unsicherheit etc. Und da sagt der Enkelsohn zu seinem Großvater, aber Großvater, welcher der beiden wird gewinnen? Und dann sagt der Großvater, den wir gewinnen lassen. Aber es ist nicht damit getan, den Schwarzen nie zu hören, sondern entscheidet euch bewusst jeden Tag dafür, mit wem gehen wir. Ich höre dich, schwarzer Wolf, aber ich entscheide mich ganz bewusst, mit dem Weißen zu gehen. Und diese Metapher hat dieses Team zum Anlass genommen, dass sich wirklich zwei Wölfe auf den Schreibtisch, wo sie regelmäßig, wenn sie im Office waren, konferiert haben, gestellt haben. Und wenn so richtig das Ganze wieder hochkochte, dann hat die Abteilungsleitung in die Hände geklatscht und hat gesagt, hey, stopp, welchen Wolf bedienen wir gerade an der Stelle? Ei, den Schwarzen. Und mit welchem Wolf haben wir zu Beginn unserer Reise, unserer Veränderungsreise gesagt, wollen wir gehen? Zu welchem haben wir uns committed? Ja, zum Weißen. Und insofern überträgt auch so die Führungskraft ihre Verantwortung auf eine Metapher, auf ein fiktives Teil, das die Stimmung wieder neutralisiert in schwierigen Momenten. Dass solche Dinge, die bewähren sich halt sehr, wenn man sich streitet wie die Kesselflicker oder wenn die Konflikte hochkochen, weil du hast ganz schnell dann einen neutralen Punkt wieder erreicht, wo sich alle Menschen zu Beginn zu committed haben. Und, wie ich sage, das gehört dann auch zur Vorbereitung. Wenn wir diese Reise antreten, wenn wir an uns als Team arbeiten, wenn wir mehr Selbstbestimmung haben, geht mehr Selbstverantwortung einher. Was sind unsere Rollen etc. etc. Und was machen wir auch, wenn wir sehen, entweder es kommt ein Konflikt, ja, oder wenn wir sehen, jemand überschreitet seine Rolle, seine Grenzen. Wie gehen wir damit um? Auch da hilft eine ganz offene Kommunikation.
Transparente Kommunikation, ja. Und die Leute immer wieder daran zu erinnern, dass am Ende des Tages alle auch gemeinsam die Verantwortung tragen.
Genau, genau.
Ja, wunderbar. Vielen lieben Dank, Barbara, für deine Einsichten hier. Ich sehe schon an der Zeit, wir sind auch schon wieder sehr, sehr gut unterwegs. An alle Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen, wenn Sie Fragen haben oder wenn Sie selber auch schon so Erlebnisse auf diesem Weg hatten mit Selbstverantwortung, wenn Sie Ihre Mitarbeiter ins Homeoffice geschickt haben und festgestellt haben, das hat irgendwie nicht funktioniert, weil die Leute dann ihr eigenes Süppchen gekocht haben, ihre eigenen Vorstellungen von Verantwortungen hatten und das Gesamtbild nicht gepasst hat. Teilen Sie das gerne mit uns. Sie können uns Ihre Eindrücke gerne schicken an business-services@heise.de. Oder Barbara Liebermeister können Sie auch immer kontaktieren. Ist da auch eine gute Ansprechadresse? Woran kann man sich da wenden bei dir?
Du, ich bin ja sehr aktiv in den sozialen Medien unterwegs und im Prinzip brauchst du meinen Namen nur in Google einzugeben.
Oder auf LinkedIn.
Ja, absolut.
Ja, wunderbar. Und ansonsten darf ich mich recht herzlich bei Barbara bedanken für die Einsichten und Gern auch geschehen. Bei allen Zuhörern und Zuhörerinnen. Und ich hoffe, dass ich Sie auch in Zukunft bald wieder zu weiteren spannenden Themen bei Heise Meets begrüßen darf. Auch danke nochmal, Barbara.
Ja, vielen lieben Dank dir, lieber Sebastian.
Das war Heise Meets, der Entscheider-Talk. Sie wollen mehr erfahren? Dann besuchen Sie uns auf heise-meets.de. Wir freuen uns auf Sie.